Bundespressekonferenz zur letzten Regierungspressekonferenz in dieser Woche. Nicht überhaupt, nicht erschrecken. Ich begrüße erstmal sehr herzlich Regierungssprecher Stefan Cornelius und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und dann fangen wir wie immer am Freitag mit den Terminen des Kanzlers für die kommende Woche an. Und Herr Cornelius übernimmt.
Genau, vielen Dank. Guten Tag von meiner Seite. Wie in der vergangenen Woche angekündigt, wird der Bundeskanzler am Sonntag nach Kanada reisen. Dort wird er bis zum 17. Juni auf Einladung des kanadischen Premierministers Carney am G7-Gipfel teilnehmen. Die Staats- und Regierungschefs der G7 werden sich dort in mehreren Arbeitssitzungen zu globalen Fragen austauschen. Daneben wird sich wie immer bei solchen Gesprächen auch die Gelegenheit zu bilateralen Treffen und Gesprächen ergeben. Und ein ausführliches Briefing zu dieser Reise hat es ja gestern hier im Haus gegeben. Am 18. Juni, das ist der kommende Mittwoch, findet um 10 Uhr das Kabinett unter Leitung des Finanzministers und Vizekanzlers Lars Klingbeil statt. Der Bundeskanzler ist zu diesem Zeitpunkt noch auf der Rückreise vom G7-Gipfel in Kanada. Im späteren Verlauf des Tages kommt der Bundeskanzler um 13.30 Uhr zu seiner regulären Besprechung mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zusammen. Der ursprüngliche Termin dieses MPK-Treffens war ja aufgrund der USA-Reise des Bundeskanzlers verschoben worden. Für das Verständnis sind wir den Ländern sehr dankbar. Ich kann bereits jetzt sagen, ohne der Diskussion vorgreifen zu wollen, Bund und Länder werden wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes erörtern. Mit Blick auf aktuelle Gesetzesvorhaben, die am 11. Juli im Bundesrat beschlossen werden sollen, wollen Bund und Länder diese Maßnahmen auch durch politische Vereinbarungen flankieren. Weitere Themen sind die aktuelle Lage im Nahen Osten, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, außerdem Verteidigungs- und Sicherheitspolitik und energiepolitische Fragen. Einen wichtigen Schwerpunkt der Besprechung bildet das Thema Migration und Flüchtlingspolitik. Die Länder haben die Planungen der Bundesregierung begrüßt, die sich zu diesem Thema aus dem Koalitionsvertrag ergeben haben. Und ein weiterer Schwerpunkt wird das Thema Staatsmodernisierung sein. Der Bundeskanzler wird mit den Ländern über Möglichkeiten des Bürokratieabbaus, insbesondere über Vorschläge zur Entlastung der Kommunen beraten. Ziel ist es, dass Bund und Länder nun sehr rasch in einen gemeinsamen Arbeitsprozess eintreten, um zu den Bund-Länder-Besprechungen zum Jahresende verbindliche Verabredungen treffen zu können. Im Anschluss an die Besprechung findet wie gewohnt eine Presseunterrichtung statt mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer als MPK-Vorsitzenden und dem neuen niedersächsischen Ministerpräsidenten Olaf Lies, der den Co-Vorsitz innehat. Diese Presseunterrichtung wird im Kanzleramt stattfinden und über die Details werden wir Sie noch informieren.
Vielen Dank bis hierhin. Dann mache ich jetzt erstmal Fragen zu diesen Terminen und Herr Hönig hat sich zur MPK gemeldet.
Herr Cornelius, im Bundesrat haben ja heute noch mal mehrere Ländervertreter mit Blick auf das geplante Investitionsprogramm klar gemacht, dass sie da ohne finanzielle Kompensation nicht zustimmen könnten. Jetzt haben Sie von politischen Vereinbarungen gesprochen, die das flankieren sollten, wenn ich das richtig verstanden habe. Also konkret die Frage, inwiefern ist der Bundeskanzler bereit für solche Kompensationen und wie genau könnten solche aussehen?
Ich glaube, der Zeitpunkt ist zu früh, über die Verhandlungen jetzt im Detail Auskunft geben zu können, weil sie mir noch bevorstehen. Deswegen kann ich Ihnen das nicht beantworten.
Ja, inwiefern gehen Sie da von einer Lösung schon zur MPK nächste Woche aus?
Ich gehe nicht von einer Lösung aus. Ich habe gesagt, dass die Diskussionen dann beginnen.
Ich sage einmal kurz dazu, der Livestream funktioniert jetzt. Wir hatten am Anfang technische Probleme. An die Kolleginnen und Kollegen, die digital zuhören, sie haben inhaltlich noch nicht viel verpasst. Es ging um die Termine des Kanzlers bisher, die einmal sozusagen stichpunktartig vorgestellt wurden. Und in die Fragen steigen wir jetzt erst ein. Ich bleibe nochmal bei den Terminen dazu. Dann machen wir da weiter, ja.
Herr Cornelius, ich hätte eine kurze Nachfrage. Sie haben gesagt, dass dann die Gespräche erst beginnen, heißt es, die Arbeitsgruppe nimmt dann erst die Arbeit auf oder wird da jetzt schon eine Lösung gesucht?
Es gibt schon Vorgespräche, natürlich wie immer vor den Bund-Länder-Gesprächen. Aber handelt sich jetzt um die erste Begegnung des Bundeskanzlers mit dem Ministerpräsidenten, wo sie im Detail zu den anstehenden Themen, vor allem zu den Sondervermögen, sprechen können. Und Sie können sicher sein, dass es vorbereitet wird, und wie weit diese Gespräche zu bereits konkreten Ergebnissen führen, kann ich nicht vorweggreifen.
Das heißt aber, der Zeitplan steht weiterhin: am 11. Juli soll das Paket auch durch den Bundesrat verabschiedet werden?
Das hatte ich erwähnt, dass der 11. Juli ein wichtiger Termin ist, ja.
Herr Hünig, dazu nochmal?
Ja, also nochmal konkret, Herr Cornelius, also Ihr Ziel, das Ziel des Kanzlers ist schon, einen Vermittlungsausschuss zu verhindern.
Ich glaube, der Bundeskanzler legt sich jetzt nicht auf Ziele fest und wird sich nicht einschränken in den Optionen. Lassen Sie den Gesprächen einfach ihren Raum. Ich glaube, dass beide Seiten wissen, dass es einen hohen Einigungsbedarf gibt und dass die Interessen von beiden Seiten fair berücksichtigt werden sollten.
Gibt es weitere Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Das sehe ich nicht. Dann machen wir jetzt weiter mit Nahost. Das wird Sie wenig überraschen. Die allermeisten Fragen, die mir vorher angemeldet wurden, waren dazu. Und Herr Wurzel macht den Anfang.
Danke, guten Morgen. Herr Cornelius, wie beurteilen Sie die israelischen Angriffe auf Iran? Und Frage an Herrn Harms danach: Hat die Bundeswehr auf irgendeine Art und Weise geholfen, den Israelis die Gegenangriffe aus Iran abzuwehren?
Der Bundeskanzler hat ja eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der die Beurteilung weitgehend drinsteht. Ich kann das nochmal wiederholen, dass die Bundesregierung ihre Sorge über das weit vorangeschrittene iranische Atomwaffenprogramm seit vielen Jahren immer wieder zum Ausdruck gebracht hat. Ich darf darauf verweisen, dass gerade erst gestern die Internationale Atomenergiebehörde in einer Resolution zusammen auf Initiative von Deutschland mit Frankreich und Großbritannien festgestellt hat, dass Iran seinen Verpflichtungen zur Offenlegung seiner Arbeiten an der Anreicherung nuklearfähigen Materials nicht nachgekommen ist. Mehr noch, der Iran hat darauf angedroht, gestern die Urananreicherung abermals zu beschleunigen. Und nicht nur vor diesem Hintergrund bekräftigen wir die bestehende Position der Bundesregierung, dass Israel das Recht hat, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Gleichzeitig gehört zu unserer Beurteilung, dass wir beide Seiten aufrufen, jetzt von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen und die gesamte Region destabilisieren können. Wir stimmen uns eng ab mit unseren Partnern in Europa, im Kreis der E3, mit Frankreich und Großbritannien und den Vereinigten Staaten zusätzlich. Und Deutschland wird in diesem Zusammenhang all seine diplomatischen Mittel nutzen, um mäßigend auf die Konfliktparteien einzuwirken. Das Ziel muss aber klar sein. Das Ziel muss sein, dass Iran keine Nuklearwaffen entwickelt.
Ich kann ergänzen, dass die Bundeswehr an den aktuellen Geschehnissen an Nahost nicht beteiligt ist. Unsere ganze Aufmerksamkeit liegt jetzt auf der Sicherheit der in der Region stationierten deutschen Soldatinnen und Soldaten, und entsprechende Schutzvorkehrungen sind getroffen worden und eingeleitet.
Danke. Und Rückfrage vielleicht an Herrn Wagner. Was bedeutet das, was wir gesehen haben, jetzt für die Gespräche, die mit Iran oder wo auch die Deutschen beteiligt sind, für die Gespräche des Atomprogramms?
Ja, auch ich kann Sie. Ja, vielen Dank für die Frage. Auch ich kann Sie noch mal verweisen auf Äußerungen, die mein Minister heute Morgen in Kairo getätigt hat. Er ist ja gerade in der Region, wo er sich auch nochmal zu der angespannten Lage in der Region eingelassen hat, die sich ja in der Tat über Nacht ziemlich zugespitzt hat, und auch nochmal betont hat, dass Israel das Recht hat, seine Sicherheit und die Existenz zu verteidigen. Und das, was ja Herr Cornelius eben auch schon gesagt hat, wir natürlich grundsätzlich auch beide Seiten jetzt auffordern, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen und die Sicherheit der ganzen Region gefährden. Und dazu gehört eben auch, und da komme ich auf Ihre Frage zurück, unser Einsatz für eine diplomatische Lösung der Bemühungen, zusammen mit unseren Partnern den Iran davon abzuhalten, ein Nuklearwaffenprogramm zu entwickeln. Und diese Gespräche laufen ja, diese Abstimmung läuft. Ich glaube, es ist jetzt zu früh, heute von dieser Stelle zu bewerten, wie das jetzt weitergehen wird. Ich glaube, Zentrum unserer Bemühungen jetzt steht ganz zentral auf eine Deeskalation in der Region hinzuwirken. Der Außenminister befindet sich ja noch in der Region. Und zum Zweiten den Punkt, den der Kollege vom BMVG ja schon aufgeworfen hat. Natürlich steht für uns als Auswärtiges Amt jetzt auch im Vordergrund, Maßnahmen zu treffen für die Sicherheit unserer Auslandsvertretung und der deutschen Staatsangehörigen in der Region. Der Krisenstab der Bundesregierung tagt ja zur Stunde im Auswärtigen Amt.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Frau Handel, dazu war das auch, ja?
Herr Wagner, Sie haben es gerade gesagt, der Krisenstab tagt jetzt gerade. Können Sie da noch Details nennen?
Der Krisenstab tagt geheim, insofern fällt es mir schwer, hier Details zu nennen, aber vielleicht kann ich in sehr allgemeiner Form sagen, dass es dort natürlich vor allen Dingen darum geht, jetzt auf die Lage in der Region zu schauen, Lagebild zu bekommen und die Sicherheit der deutschen Staatsangehörigen in den Blick zu nehmen. Insofern nutze ich das vielleicht für einen kurzen Werbeblock. Sie kennen die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes. Da sind natürlich alle deutschen Staatsangehörigen aufgerufen, die jetzt eng zu verfolgen. Die halten wir ständig aktuell. Und der zweite Teil meines Werbeblocks ist die berühmte Elefant-Liste, die Sie vielleicht auch schon aus verschiedenen Vorträgen hier kennen. Das ist ja das System, bei dem sich deutsche Staatsangehörige eintragen können mit ihren Kontaktdaten, so dass wie wir sie schnell erreichen können. Wir haben das probate Mittel des Landsleutebriefs. Das sind ja Informationen, die wir per Mail rausschicken an die auf den Elefant-Listen eingetragenen deutschen Staatsangehörigen.
Herr Blinski, Ihre Frage war auch dazu zu Nahost? Nee, nicht, okay. Dann ist zu diesem Thema Frau Mentgen dran.
Herr Cornelius, noch mal eine Nachfrage zum G7-Gipfel. Welche Rolle wird denn jetzt der Angriff Israels auf Iran spielen? Und wenn ich gleich noch eine zweite Frage hinterher schicken dürfte.
Das hat er sowieso schon eingerissen, machen Sie. Aber ich sage dann trotzdem noch mal eine Frage mit der Möglichkeit einer Nachfrage. Dann haben Sie die Nachfrage damit verwirkt.
Okay. Der Bundeskanzler hat ja heute auch mit Herrn Netanyahu telefoniert. Wie ist denn der Eindruck? Ist Herr Netanyahu denn wirklich an der Deeskalation interessiert?
Der G7-Gipfel wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit diesem Thema beschäftigen. Das ist ja nicht unüblich, dass die aktuelle Weltsituation auf dem G7-Gipfel dann in den Chefgesprächen ihren Niederschlag findet. Dafür sind auch Formate vorgesehen. Auch in den bilateralen Gesprächen wird man sich austauschen. Ich glaube, das gab es eigentlich noch nie, dass ein G7-Gipfel nicht von einer aktuellen Dynamik auch erfasst wurde. Insofern kann ich, ohne dem vorweggreifen zu können, stark vermuten, dass es dort auch eine Rolle spielt. Der Bundeskanzler hat heute Nacht mit dem israelischen Premierminister telefoniert, so gegen 4 Uhr morgens, und hat sich informieren lassen. Das war ein Gespräch, das ich nicht im Inhalt hier wiedergeben kann, weil es ein vertrauliches Gespräch war. Insofern kann ich Ihnen über die Gemütslage des israelischen Premierministers keine Auskunft geben.
Dann Herr Hönig dazu.
Herr Cornelius, der Bundeskanzler hat ja erklärt in seiner Pressemitteilung, es würden jetzt alle notwendigen Vorkehrungen zum Schutz deutscher Staatsbürger in Israel, im Iran sowie in der Region getroffen werden. Was bedeutet das konkret? Also inwiefern gibt es Überlegungen, deutsche Staatsbürger auch auszufliegen?
Das verweise ich quasi auf die Aussage des Sprechers des Auswärtigen Amtes, der Krisenstab tagt. Und der Werbeblock kam anschließend.
Genau, ich kann da vielleicht ergänzend sagen, dass wir Deutschen in der Region jetzt natürlich raten, den Anweisungen und Hinweisen im jeweiligen Land von den jeweiligen Sicherheitsbehörden erstmal Folge zu weisen und eben auf unsere Reise- und Sicherheitshinweise zu schauen. Wie gesagt, und im Krisenstab zur Stunde beraten wir über gegebenenfalls weitere Maßnahmen. Aber es ist, glaube ich, zu früh jetzt zu spekulieren. Sie haben verfolgt, dass es ja eine ganze Anzahl von Airlines gibt, die jetzt Flüge zum Beispiel nach Israel gestrichen haben. Der Flughafen Ben-Gurion ist meines Wissens geschlossen. Insofern ist es auch jeweils immer sehr von der Sicherheitslage vor Ort abhängig, was im jeweiligen Moment den deutschen Staatsangehörigen zu raten ist. Und darüber informieren wir eben über das probate Mittel, Landsleutebriefe, Elefantlisten und unsere Social-Media-Kanäle der Botschaft.
Vielleicht eine Frage an Herrn Harms dazu. Also inwiefern wäre es denn für die Bundeswehr möglich, deutsche Staatsbürger auszufliegen?
Allgemein kann ich dazu sagen, dass die Bundeswehr immer 24/7 Kräfte bereithält, um deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, EU-Bürger aus Krisenregionen nach Hause zu holen. Das betrifft alle Dimensionen, Land, Wasser und Luft. Wir verfügen auch, das wissen Sie, über die entsprechende Führungsorganisation, um eine solche Operation auch kurzfristig zu planen, zu initiieren und durchzuführen. Weiter ins Detail möchte ich an der Stelle nicht gehen.
Herr Rosenkranz, helfen Sie mir kurz. Wollten Sie zu diesem Thema fragen? Nein, okay, gut. Dann ist Herr Krüger dran.
Ja, auch nochmal ans BMVG. Sie hatten ja die Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen für die in der Region befindlichen Soldaten angesprochen. Besonders gefährdet sind ja mutmaßlich die in Irak und Libanon. Vielleicht können Sie nochmal die Zahlen sagen, die da im Moment sind und ob einem möglicherweise vor allem aus Irak eine zeitweise Evakuierung in der Ähnliches in Erwägung gezogen wird, weil diese Stützpunkte sind ja in der Vergangenheit auch bei Vergeltungsschlägen immer wieder getroffen worden.
Ja, Sie wissen, dass wir ein Einsatzkontingent im Irak haben. Wir haben Soldaten stationiert in Jordanien und wir haben auch ein Einsatzkontingent im Libanon bei UNIFIL. Dass es entsprechend dann dort Luftalarm gibt, das ist nichts Neues. Das hatten wir ja auch in den vergangenen Monaten schon mehrfach. Wir sind dort in diesen Einsätzen nicht allein, sondern nutzen natürlich auch die militärische Infrastruktur gemeinsam mit unseren Partnern. Und da gibt es natürlich Schutzbauten, in denen die Soldatinnen und Soldaten dann gehen können, wenn es erforderlich sein sollte. Es gibt auch überall Eventualfallplanungen, sowohl mit den die Partnern, aber auch immer eine nationale Rückfallposition, eine rein nationale Rückfallposition. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht in der Zeit, hier tatsächlich über die Auslösung dieser Pläne schon nachzudenken. Wir haben diese Schutzkonzepte, die werden regelmäßig auch aktualisiert, an die Lage angepasst. Und unsere Soldatinnen und Soldaten wissen, wie sie mit dieser Situation umgehen müssen.
So, ich schalte einmal auf. Das war unter 3, das hebe ich jetzt wieder auf und wir machen wieder on the record weiter und Herr Jessen ist dran.
Ja, Herr Cornelius oder gegebenenfalls auch Herr Wagner, Sie haben das Recht Israels auf Verteidigung betont. Andererseits hat der derzeitige Chef der Internationalen Energiebehörde IAEA, Rafael Grossi, den Angriff sehr scharf, Israels Angriff scharf verurteilt. Er sagt, internationale Rechtsnormen verbieten Angriffe auf militärische Angriffe auf Atomanlagen, egal in welchem Kontext und egal unter welchen Bedingungen. Deutschland ist ja Gründungsmitglied der IAEA. Teilen Sie diese grundsätzliche Position Grossis, dass Angriffe auf Atomanlagen, egal unter welchen Bedingungen, verboten sind?
Die Bundesregierung ist, glaube ich, gut beraten, die Äußerungen anderer Vertreter von Organisationen oder Staaten nicht zu kommentieren. Wir kommentieren nur unsere Position. Das haben wir gerade getan. Und deswegen würde ich dazu keine Stellung nehmen.
Ich schließe mich dem, was der Regierungssprecher gesagt hat.
Das verstehe ich nicht, weil wenn Sie betonen, Israel habe das Recht auf Selbstverteidigung, das haben Sie gesagt in Bezug auf die im Kontext der Angriffe. Der wichtigste Player für eine diplomatische Lösung war und ist immer die IAEA, hat das Auswärtige Amt hier immer wieder betont. Wenn die nun sagen, nein, unter allen Umständen sind solche Angriffe verboten, das ist nicht ein einfacher Kommentar, sondern das steht fundamental im Widerspruch zu Ihrer Erklärung. Deswegen bitte ich doch, wie positionieren Sie sich dazu? Teilen Sie diese Auffassung?
Es steht Ihnen völlig unbenommen, dass Sie einen solchen Zusammenhang konstruieren. Ich kann ihn nicht kommentieren. Das ist es so. Ich habe zur IAEA vorhin sehr ausführlich Stellung genommen. Ich kann das gerne nochmal machen. Wir hatten gestern den Gouverneursrat, der auf Antrag der E3, also der europäischen Staaten, mit 19-3 Stimmen bei 11 Enthaltungen festgestellt hat, dass Iran seinen Verpflichtungen aus dem Safeguards-Abkommen nicht nachkommt. Und das ist eine nicht ganz unbedeutende Feststellung. Und ich kann Sie nur ermuntern, sich mit diesem Vorgang zu beschäftigen. Diese Non-Compliance-Feststellung, wie sich das nennt, ist quasi die Initialzündung dafür, dass dieses Dossier wieder an den UN-Sicherheitsrat zurückverlagert wird. Und das ist der diplomatische Start dessen, was wir auch schon seit Wochen diskutieren im Zusammenhang mit dem Nuklearprogramm, nämlich dass der Snapback-Mechanismus auch wieder in Kraft tritt, der Sanktionsmechanismus. Das heißt, Iran war sich und ist sich der Situation bewusst, dass das Verhandlungsfenster sich geschlossen hat, beziehungsweise sich im Begriff war zu schließen. Und diese diplomatische Entwicklung von der letzten Nacht war der deutsche Beitrag, um auch auf die Situation und die zugespitzte Lage aufmerksam zu machen. Und unsere Kommentierung zu dem Vorgang haben Sie vorhin gehört. Und wie gesagt, Herrn Grossis Feststellung kann ich nicht kommentieren.
Herr Harms, Sie ergänzen noch was?
Ja, ich kann noch nachliefern die aktuellen Zahlen zu den deutschen Einsatzkontingenten in der Region. Bei Counter-Dash Capacity Building Irak haben wir etwa 300 Soldaten derzeit im Einsatz, anteilig 200 in Jordanien und etwa 100 im Irak. Und im Libanon bei UNIFIL sind es 260, wobei ich anfügen möchte, dass ein Großteil der hier eingesetzten Soldatinnen und Soldaten ihr Dienst an Bord einer deutschen Fregatte leistet, also an See steht.
So, dann mache ich mit der Frageliste weiter. Herr Wissouba ist dran.
Danke. Der Außenminister hat ja auch mit seinem israelischen Außenminister telefoniert und ich vermute mal, er hat ähnlich wie Netanyahu, der israelische Außenminister, gesagt, mir geht es um den Zeitpunkt jetzt, dass das der letztmögliche Zeitpunkt war und alles andere ausgenutzt worden war. Also ich habe das alles zur Kenntnis genommen, die IAEA-Erklärung und die Sorge um die Zuspitzung. Aber teilt die Bundesregierung die Einschätzung, dass das der letztmögliche Zeitpunkt war, Israels einzugreifen, bevor Iran in der Lage gewesen wäre, Iran zuzuschlagen?
Ich hätte nicht verstanden, wer diese Einschätzung...
Das hat der Herr Saar, den Wadefuhl, heute gesagt bei seinem Telefonat. Wir haben diese Entscheidung zum letztmöglichen Moment getroffen, alle anderen Möglichkeiten sind ausgeschöpft gewesen. Ist das eine Einschätzung, die die Bundesregierung teilt?
Die Bundesregierung ist prinzipiell der Meinung, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung hat und das vor allem, wenn es um die Existenz des Landes geht. Das ist eine Feststellung, die keine Aussage trifft über richtige oder falsche Zeitpunkte.
Und die Elefantliste, wenn Sie die Zahl nochmal Nachrichten liefern könnten, bitte.
Ja, kann ich gerne. Die Elefantzahlen bei Israel sind tatsächlich knapp unter 3.500 Eintragungen im Moment.
Dann, wir bleiben bei diesem Themenkomplex, Frau am Orde und dann Herr Thurau.
Herr Wagner, welche Konsequenzen hat die neue Gemengelage denn jetzt auf die Reise von Herrn Wadefuhl im Nahen Osten? Was wird da jetzt noch passieren? Wird er zurückkommen?
Also,
wie wird es weitergehen?
Ja, der Außenminister hat heute Morgen, meine ich ja schon selbst gesagt, dass das natürlich eine neue Lage ist und vor dem Hintergrund schaut man sich jetzt sozusagen die weiteren Optionen an. Es war ja eigentlich vorgesehen, dass der Außenminister in den Libanon reist. Das wird sicher nicht der Fall sein. Aber wir werden dann zu gegebenem Zeitpunkt darüber informieren, wie es weitergeht. Er ist jetzt in sehr intensiven diplomatischen Bemühungen, hat eben mit seinem jordanischen Amtskollegen schon telefoniert und wird sicher auch weitere Telefonate heute noch führen. Und dann werden wir Sie bei Zeiten über den Fortgang der Reise informieren.
Vielleicht darf ich ergänzen, dass auch diese Situation ja spiegelt, mit welcher Dynamik wir es zu tun haben und dass die Bundesregierung sehr bemüht ist, in dieser Dynamik wirklich auch das Tempo zu bestimmen beziehungsweise die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das sehen Sie schon an den Abläufen des Tages. Es hat sich heute Morgen zum ersten Mal das Sicherheitskabinett getroffen um 7 Uhr. Das war ein Zeitpunkt, wo dann diese Abstimmung zum ersten Mal möglich war. Davor hat sich schon der Bundeskanzler mit seinem Beraterkreis getroffen. Es war dann in dem Sicherheitskabinett, waren anwesend neben dem Bundeskanzler der Vizekanzler, der Chef des Bundeskanzleramtes, die Innenministerin in einer Zuschaltung, die Justizministerin in einer Zuschaltung, natürlich der Außenminister aus Kairo, der Verteidigungsminister, der gerade auf der Rückreise von Kiew war, der Bundesnachrichtendienst, die Spitze der Bundeswehr. Und in diesem Kreis wurde die Situation beraten. Sie sehen dann das Ergebnis in Form des Statements, das veröffentlicht wurde. Es finden jetzt weitere Absprachen statt im Krisenstab des Auswärtigen Amtes. Es werden heute weitere diplomatische Bemühungen stattfinden im Sinne einfach der Krisendiplomatie nach außen innerhalb der E3, auch im weiteren Kreis. Und wir werden Sie über die Schritte dann auch unterrichten, sobald sie konkret werden.
Herr Thudau.
Herr Attac, gibt es denn jetzt schon konkrete Planungen, die jüdischen Einrichtungen in Deutschland gesondert zu sichern über das Maß, wie sie jetzt gesichert werden, hinaus?
Der Schutz israelischer und jüdischer Einrichtungen hat höchste Priorität in Deutschland und die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern bewerten die Gefährdungslage fortlaufend, sind hochwachsam und passen die Schutzmaßnahmen auch im Bedarfsfall an. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat sich heute Morgen mit den Innenministern der Länder und dem Präsidenten der Sicherheitsbehörden beraten. Und der Minister wird sich gleich im Anschluss an die Innenministerkonferenz im Rahmen einer Pressekonferenz auch zu Details äußern. Dem würde ich ungern hier vorgreifen.
Dann Herr Rusch zu diesem Thema.
Meine Frage wurde schon beantwortet.
Wurde beantwortet. Dann ist Herr Steiner zu diesem Thema dran.
Geht auch schnell. Herr Wagner, Sie haben uns schon die Elefantzahlen zu Israel genannt. Können Sie uns auch noch die Elefantzahlen zu Irak, Libanon und Iran nennen?
Zu Irak muss ich Sie leider nachliefern, was ich aber sicher gleich tun kann. Iran gehen wir von einer niedrigen dreistelligen Zahl derzeit aus. Es ist ja eine niedrige dreistellige Zahl. Im Libanon sind es knapp über 1.000 und Irak werde ich Ihnen gleich nachliefern.
Danke.
Herr Detjen.
Danke. Frage an Herrn Cornelius, Herrn Wagner, welche Erkenntnisse Sie über die Haltung der Amerikaner haben, über eine möglicherweise Unterstützung, Beteiligung der Amerikaner und welche Bemühungen es da möglicherweise gibt, den ja jetzt sehr guten Draht des Bundeskanzlers zum amerikanischen Präsidenten zu nutzen?
Die Abstimmung mit den Amerikanern läuft. Der Bundeskanzler ist im Kontakt mit dem Weißen Haus. Er bemüht sich auch heute noch um einen direkten Kontakt. Ob der zustande kommt, würde ich Ihnen später nachreichen. Es ist jetzt noch früh am Tag in Washington. Wir sind alle informiert über die amerikanischen diplomatischen Bemühungen, die parallel gelaufen sind. Und insofern ist jetzt ein Abgleich nötig.
Gleiches gilt für den Außenminister natürlich, der in Kontakt steht mit seinem amerikanischen Amtskollegen. Sie haben ja auch gesehen, was die Amerikaner öffentlich gesagt haben. Der amerikanische Außenminister hat sich heute Morgen ja schon eingelassen. Und ich kann Ihnen zu Irak, Herr Steiner, noch nachliefern, dass wir von einer sehr niedrigen dreistelligen Zahl deutscher Staatsangehöriger im Irak ausgehen.
Wenn ich nachfragen darf, wie war denn oder wird weiter sein die Bundesregierung informiert? Welche Gesprächsdrähte gab es da mit Blick auf die geplanten Gespräche im Oman? Gab es da eine?
Ich glaube, das wird in der Ebene der Berater intensiv ausgetauscht.
Wir stehen dann im intensiven Austausch als E3, aber eben auch bilateral mit unseren amerikanischen Kollegen. Der Außenminister hat ja mehrfach mit seinem amerikanischen Amtskollegen über dieses Dossier gesprochen und die Abstimmungen sind dort sehr eng.
Herr Jessen macht weiter.
Ja, ich möchte anschließend an die Frage des Kollegen Detjen. US-Präsident Trump wird zitiert mit den Worten, dies sei eine einseitige Aktion Israels gewesen. Es fehlt jeder Hinweis, dass das mit den USA abgesprochen oder von den USA unterstützt werde. Ist das auch Ihr Kenntnisstand, dass in diesem Fall Israel ohne Unterstützung Absprachen mit den USA gehandelt hat?
Das kann ich Ihnen nicht wirklich beantworten, Herr Jessen, weil die US-Regierung auch dann wahrscheinlich vertrauliche Informationen hätte, von denen ich keine Kenntnis habe. Sie haben ja aber auch der Kommunikation des amerikanischen Präsidenten der letzten Tage gesehen, dass die US-Seite nicht ganz überrascht war.
Dann habe ich eine weitere Zitatnachfrage an Herrn Wagner. Herr Wadephul hat erklärt, auch das wörtliches Zitat, eine Fortsetzung der Reise zum jetzigen Zeitpunkt nach Israel oder nach Jordanien erscheint ausgeschlossen. Gibt es da irgendeine andere Alternative zum Abbruch? Wenn er sagt, ich kann die Reise gar nicht so wie vorgesehen fortsetzen, da ist doch nur noch Abbruch möglich, oder sehen Sie eine andere Möglichkeit?
Naja, also die Region ist größer als die beiden zitierten Staaten und es gibt sehr viele wichtige Partner in der Region. Nein, nochmal, ich meine, wir sind jetzt in einer sehr dynamischen Situation. Der Krisenstab der Bundesregierung schaut sich gerade, nimmt gerade eine Lagebewertung vor. Wir sind in enger telefonischer Abstimmung mit einer ganzen Reihe von Amtskollegen und der Minister hat ja selber gesagt, dass er sich dann im Laufe des Tages die Optionen wird anschauen können, wo wir jetzt den größten Mehrwert machen und zu gegebener Zeit würden wir Sie dann informieren.
Herr Krüger und dann Herr Rosenkranz.
Ja, Sie hatten die diplomatischen Bemühungen erwähnt. Beabsichtigt Außenminister Wadefuhl oder der Kanzler jeweils mit seinem iranischen Counterpart direkt zu sprechen?
Also es gab, ich kann sagen für das Auswärtige Amt, dass es natürlich Kontakte gibt zur iranischen Führung und zu den Vertretern Irans. Und es wird heute auch ein Gespräch im Auswärtigen Amt mit dem iranischen Botschafter geben.
An Herr Rosenkranz.
Nochmal eine Nachfrage zu den Informationsflüssen an Herrn Cornelius und auch Herrn Wagner. Die Amerikaner scheinen ja zumindest doch laut eigenem Bekunden auch informiert worden zu sein, zumindest von diesen Angriffen. Haben daraufhin ja in Teheran offenbar das Botschaftspersonal gestern schon abgezogen. Gab es da irgendeinen Hinweis, den die deutsche Seite ereilt hat in dem Zusammenhang oder ist das einfach auch unüblich, dass man das teilt, solches Wissen?
Die deutsche Seite hat die Informationen, zugänglich waren, aufmerksam zur Kenntnis genommen und über eigene Erkenntnisse auch unserer Dienste möchte ich nicht spekulieren.
So, dann würde ich thematisch weitermachen. Wenn ich jetzt keine Regung sehe, dass irgendwas noch dringend offen ist, dann bleiben wir nicht monothematisch. Es gibt noch andere Fragen. Wir machen innenpolitisch weiter und Herr Eckstein ist dran mit einer Frage zur IMK.
Hertha, ich hätte eine Frage. Es gibt ein Treffen der EU, der Innenminister der Europäischen Union. Anlass sind 40 Jahre Schengen. Alexander Dobrindt wird an dem Treffen nicht teilnehmen. Können Sie einmal darlegen, warum nicht? Und ist das kein Anlass, wo man sich vielleicht auch sinnvoll mit den europäischen Kolleginnen und Kollegen hätte austauschen können?
Das hat terminliche Gründe. Wie ich vorhin erwähnt habe, befindet sich der Bundesinnenminister gerade auf der Innenministerkonferenz und tauscht sich da mit den Ministerinnen und Ministern und weiteren Personen aus. Ich kann vielleicht dazu sagen, dass der Bundesinnenminister Dobrindt sich jetzt seit seinem Amtsantritt mit einigen Amtskollegen aus anderen EU-Ländern ausgetauscht hat, sich beraten hat. Sie wissen, Frankreich, Polen, Tschechien, Schweiz, um nur einige Beispiele zu nennen, sowie mit dem EU-Innenkommissar Brunner. Und weitere Termine sind in diesem Rahmen auch angesetzt.
Jetzt hat ja die Politik Deutschlands auch seit dem Regierungswechsel von Alexander Dobrindt durchaus auch für Verstimmungen bei einigen europäischen Partnern dazu geführt. Stichwort Freizügigkeit, Grenzkontrollen, Zurückweisungen. Können Sie vielleicht einmal darlegen, welche Bedeutung diese Freizügigkeit und auch das Schengen-Abkommen für den Bundesinnenminister haben?
Eine große, wie er auch selber bereits betont hat. Und es ist so, dass die Grenzkontrollen, die durchgeführt werden, auch temporärer Art sind. Diese sind notwendig aktuell. Die Begründung haben wir auch immer wieder genannt, aber selbstverständlich ist das Schengen-System auch aus unserer Perspektive sehr, sehr wichtig.
Ich lasse das Mikro gleich an und Herr Wurzel macht neben dann weiter.
Ja, also im Grunde dieselbe Frage an Herrn Cornelius, auch vielleicht für Herrn Merz nochmal. Könnten Sie vielleicht nochmal sagen, welche Bedeutung das Schengener Abkommen für Herrn Merz hat und was getan wird von der Bundesregierung, um das zu schützen?
Das Schengener Abkommen hat eine enorme Bedeutung für die Bundesregierung insgesamt. Da gibt es keinen Unterschied zwischen dem Innenminister und dem Bundeskanzler. Und das Schengener Abkommen ist ein Element der europäischen Verträge, die selbstverständlich geschützt werden, aber auch überprüft werden müssen auf ihre Tauglichkeit und auf ihre Reformbedürftigkeit untersucht werden müssen.
Herr Herr Krüger dazu?
Ja, vielleicht nochmal an Arta. Herr Harmsen hat hier vor ein paar Wochen angekündigt, dass das Bundesinnenministerium sowohl die EU-Kommission als auch die Nachbarländer, die ja eingeladen waren, zu einem Briefing über die rechtlichen Grundlagen des Vorgehens bei den Zurückweisungen informieren werde. Da geht es ja um den Artikel 72, Vertrag zur Arbeitsweise der Europäischen Union. Das hat ja auch gestern die Bundesjustizministerin gefordert, öffentlich, dass er das jetzt bitte mal vorlegen solle. Wann wird das geschehen und in welcher Form?
Wenige Tage nach der Regierungspressekonferenz, die Sie angesprochen haben, hat sich Bundesinnenminister Alexander Dobrindt mit dem EU-Innenkommissar Brunner getroffen und beide haben sich über die aktuellen Maßnahmen, die Deutschland in Bezug auf die Binnengrenzkontrollen ergriffen hat, ausgetauscht und über die über das konkrete Vorgehen an den Landgrenzen.
Nachfrage? Die betroffenen Nachbarstaaten, die ja zu einem Briefing durch den Staatssekretär ins Bundesinnenministerium eingeladen wurden, sind die jeweils informiert worden?
Es gibt einen fortlaufenden, wie ich es auch schon erwähnt habe, Austausch, sowohl bei persönlichen Treffen mit Amtskolleginnen und Amtskollegen, als auch auf anderer Ebene einen Austausch. Von daher gibt es einen andauernden und fortlaufenden Informationsaustausch mit unseren Nachbarländern und mit der EU-Kommission.
Herr Eckstein nochmal.
Anknüpfend an dem, was der Kollege gerade gefragt hat, was ich nicht so ganz verstehe. Es gibt ja offensichtlich selbst im Justizministerium Unklarheit darüber, wie das Bundesinnenministerium das begründet. Auch in der Öffentlichkeit gibt es Fragen danach, jetzt seit vielen, vielen Wochen. Warum weigert sich das Bundesinnenministerium offensichtlich dazu, jetzt einfach mal was vorzulegen?
Also im Rahmen des Verwaltungsgerichtsurteils haben wir angekündigt, dass wir eine ausführlichere Begründung da liefern werden. Im Grundsatz haben wir die Begründung ja geliefert, auch an dieser Stelle heißt, wir wenden Artikel 18 Asylgesetz in Verbindung mit Artikel 72 AEUV in Verbindung mit den bilateralen Verträgen mit Nachbarländern an. Das haben wir begründet, mehrfach. Und von daher gibt es diese Begründung aus meiner Sicht.
Diese Begründung wurde vom Gericht ja ziemlich eindeutig zurückgewiesen. Herr Cornelius, als Nachfrage, wie lange möchte Herr Merz diese Debatte eigentlich noch laufen lassen, bis Herr Dobrindt vielleicht auch mal den Hinweis gibt, dass er dazu auch in schriftlicher Form was vorlegen sollte?
Bei dieser Gerichtsentscheidung handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung, wie Sie wissen. Und insofern sieht der Bundeskanzler keinen Anlass, Herrn Dobrindt irgendeine Weisung zu geben.
Dann Herr Rusch, Sie waren auch mit Grenzkontrollen zu
genau,
Polen, oder?
Das passt thematisch, glaube ich, gut.
Dann machen wir weiter.
Warschaus Ankündigung zur möglichen Einführung von polnischen Kontrollen an der Grenze zu Deutschland könnten laut dem GdP-Chef zu einem Ping-Pong-Spiel werden, also dass unerwünschte Personen hin und zurückgeschickt würden. Wie will man solch eine Situation verhindern? Und was sehen Sie, richtet sich ans BMI und gern an Herrn Cornelius auch, für eine Motivation hinter den Ankündigungen von Donald Tusk?
Ich glaube, Deutschland und Polen haben beide ein hohes Interesse, irreguläre Migration einzudämmen. Der Bundeskanzler hat dem Ministerpräsidenten auch während seines Antrittsbesuchs klargemacht, dass Polen die Unterstützung Deutschlands sicher sein kann, bei der Bekämpfung irregulärer Migration an den europäischen Außengrenzen. Über die Umsetzung des Dublin-Verfahrens wird konkret gesprochen. Das heißt, das ist ja der Gegenstand Ihrer Fragen. Ich glaube auch, dass da wenig Dissens besteht, dass es dort ein echtes Umsetzungsproblem gibt. Und die Symbolik, die dann mit Ping-Pong-Verfahren oder so wie gespielt wird, mag ich nicht deuten. Ich habe nicht die Sorge, dass es da zu einer Verhärtung kommt, sondern ganz im Gegenteil, dass die eigentliche Botschaft gerade auch über sozusagen den politischen Rahmen hinaus ist, dass beide Staaten irreguläre Migration bekämpfen werden. Und das ist der Gegenstand der Grenzkontrollen.
Und Nachfrage dazu, wie sind die aktuellen Zahlen, Herr Atta, zu Zurückweisungen an der deutsch-polnischen Grenze?
Ich kann Ihnen Zahlen nennen für den Zeitraum, Sekunde. Für den Zeitraum 8. Mai bis 4. Juni 25 und in diesem Zeitraum wurden 3.146 Zurückweisungen vorgenommen. Ach so, nein,
insgesamt. An allen
Landgrenzen.
Aber Einzeldaten direkt zur deutsch-polnischen Grenze?
Liefern wir Ihnen gerne. Okay.
Dann Herr Steiner dazu.
Ja, nur ganz kurz, Herr Atta, das handelt sich aber weiterhin um die Zahl der insgesamt zurückgewiesenen Personen. Das können auch Mehrfachzählungen sein, wie wir am Fall der Somalia gesehen haben. Ist das korrekt?
Ich nehme es an, aber auch das kann ich Ihnen gerne
nochmal. Leider bleibt die Bundespolizei da an der Stelle bislang die Antwort schuldig. Daher richtete ich sie hier nochmal an Sie. Vielleicht können Sie da nochmal nachreichen. Ja, aber die Frage, die sich in dem Kontext auch stellt, ist natürlich, Herr Cornelius, Herr Dobrindt war auch hier in der Bundespressekonferenz nicht in der Lage, trotz mehrfacher Nachfragen von Kollegen, darzulegen, wie genau Artikel 72a EUV gezogen werden kann. Die Nachfrage der Kollegen war ja, wie lange schaut Herr Merz sich das noch an? Hat Herr Merz Kenntnis von einer gerichtsfesten Argumentation, wie Artikel 72a EUV gezogen werden kann? Liegt sie wenigstens ihm schriftlich vor, wenn sie schon beim Verwaltungsgericht Berlin nicht vorgelegt werden konnte?
Bundeskanzler hat hohes Vertrauen, dass der Innenminister die Rechtmäßigkeit der Verfahren geprüft hat. Und wie gesagt, es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung, die wir beim Gericht hier in Berlin gesehen haben. Und die Bundesregierung schafft einen Rechtsrahmen bzw. argumentiert in einem breiteren Rechtsrahmen. Und das wird sich zur gegebenen Zeit dann sicherlich vertiefen lassen.
Herr Jessen.
Da Sie wiederum oder auch wiederholt auf das Argument Einzelfallentscheidung sich beziehen, Ihnen ist doch aber bekannt, dass die Argumentation des Gerichts fundamentaler Natur war. Das bedeutet, die Kriterien, die das Gericht für diese Entscheidung in Einzelfällen angelegt hat, gelten zwangsläufig für eine große Zahl weiterer Einzelfälle. Warum erkennen Sie nicht, dass es sich hier um eine fundamentale Entscheidung handelt, zu der der Kanzler dann doch auch eine Position haben sollte? Oder möchte er weitere hunderte von Einzelfällen abwarten, die dann in die gleiche Richtung gehen? Ich verstehe das nicht.
Die Wirkkraft des Urteils betrifft Einzelfälle und hat keine grundsätzliche Bedeutung, auch wenn es so argumentiert wird.
Die Wirkkraft hat...
Trifft Einzelfälle.
Aber die rechtliche Basis, von der diese Wirkkraft ausgeht, bezieht sich auf eine Vielzahl weiterer möglicher Fälle. Das ist eine fundamentale Argumentation. Das ist doch mit Verlaub eine Vogel-Strauß-Politik.
Aber Herr Jessen, vielleicht gehen wir jetzt nicht sozusagen in eine Debatte über die Auslegung dieses Urteils, sondern wenn Sie eine Nachfrage stellen, wann können Sie die stellen?
Die Nachfrage ist, warum beharren Sie darauf, dass es sich lediglich um Einzelfälle handelt, wenn die Argumentation des Gerichts fundamentale Rechtsauffassung in den Raum stellt?
Weil die Wirkkraft des Urteils Einzelfälle betrifft.
So, und ich hatte jetzt zwei Meldungen dazu auch schon mal da vorweggenommen. Ich bitte Sie jetzt nicht irgendwie in die Auslegung dieses Gerichtsurteils zu gehen, zumal das wirklich keine neue Meldung ist. Das haben wir hier schon diskutiert. Es gibt weitere Themen auf der Liste im Sinne der Fairness anderer Kollegen gegenüber. Wenn es neue Fragen sind, Herr Eckstein.
Nur einmal kurz die Nachfrage ans Justizministerium, bitte. Gibt es denn in Ihrem Ministerium die Erwartung, dass es da eine Form von schriftlicher Darlegung aus dem Innenministerium zu diesem Sachverhalt gibt?
Also Ihr Kollege hatte ja schon erwähnt, dass die Ministerin sich gestern nochmal im Interview dazu geäußert hat und in dem Interview mitgeteilt hat, dass der Bundesinnenminister hier rasch eine Begründung vorlegen sollte. Und dazu habe ich nichts weiter zu ergänzen.
Stichwort Einzelfall vielleicht noch. Wie bewertet man das im Justizministerium? Es ist ja regelmäßig so, dass Urteile oder auch Entscheidungen nur in Einzelfällen getroffen werden können. Das liegt ja in der Natur der Sache. Gibt es da vielleicht eine abweichende Rechtsauffassung zu dem, was jetzt das Innenministerium und das Kanzleramt kommunizieren?
Auch hierzu hat die Ministerin sich gestern im Interview geäußert und mitgeteilt, dass es zutreffend ist, dass die Bindungswirkung der Eilentscheidung, also des Beschlusses, nur für die konkreten Einzelfälle gilt. Aber dennoch hat sie auch darauf hingewiesen, dass das Gericht sehr ausführlich begründet hat. Und die Äußerungen stehen auch hier für sich.
Herr Steiner.
Ja, nur als Nachfrage an Herrn Cornelius. Sie sind ja ein Mann der Worte, die Sie wohl wählen. Daher der Minister, das Vertrauen des Kanzlers in den Minister, dass wir eine gute Begründung haben, das wollte ich nochmal nachfragen. Ich habe es jetzt nicht wortwörtlich zitiert, nur fürs Protokoll. Aber das Vertrauen des Kanzlers in den Minister an der Stelle, wollten Sie mir damit sagen, dass auch dem Kanzler keine schriftliche Begründung vorliegt? Oder wie hatte ich das jetzt zu verstehen? Also ist das alles einfach Sache des BMI und nicht des Kanzlers?
Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, was Sie jetzt da rein interpretieren, aber ich habe gesagt, der Kanzler hat hohes Vertrauen oder unerschüttertes Vertrauen in den Innenminister. Ich habe nichts gesagt über eine schriftliche.
Das war aber die Frage, die ich Ihnen vorhin gestellt hatte. Darauf haben Sie dies geantwortet. Daher die Frage, liegt dem Kanzler schriftlich eine Begründung vor?
Es ist mir nicht bekannt, aber ich kann Ihnen sagen, dass der Bundeskanzler sich mit dem Innenminister intensiv über die Materie austauscht und dass die Bundesregierung dazu eine Rechtsmeinung hat, die das Innenministerium federführend entwirft.
So, dann Frau Handel mit der letzten Frage zu dem Kontext.
Danke. Herr Cornelius, nochmal die Nachfrage. Was ist denn jetzt genau das Ziel dieser Zurückweisung? Herr Atter hat ja die Zahlen genannt, allerdings sind die sehr unspezifisch, diese über 3000 Zurückweisungen. Da ist ja alles drin, auch alles, was die Ampel schon gemacht hat. Das Neue ist, dass sie 160 Leute, die Asyl gesagt haben, zurückgewiesen haben. 160 Leute in 4 Wochen und sie haben 3000 Polizisten mehr an den Grenzeinsatz geschickt. Ist das der richtige Kosten-Nutzen-Aufwand, den Sie da betreiben? Und unter welche Schwelle muss die Zahl sinken, damit Sie sagen, jetzt ist es okay? 80, 60, 20?
Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung hier in Zahlenspiele eintritt. Es geht darum, dass ein irreguläres Migrationsverhalten oder irreguläre Grenzübertritte geahndet werden, weil es in der Öffentlichkeit und überhaupt auch bei den Kommunen eine enorme Überlastung in diesem Thema gibt. Und das bemesse ich nicht an den Zahlen, sondern bemesse ich daran, ob das Migrationsgeschehen deutlich zurückgeht. Die Zahlen deuten in diese Richtung, ja.
Wenn Sie sagen, Sie wollen keine Zahlenspiele und bemessen Dinge nicht an Zahlen. Zahlen sind Fakten. Woran bemessen Sie dann, ob etwas zurückgeht?
Ja, die Zahlen gehen noch zurück. Aber ich kann jetzt Ihnen nicht sagen, ob es 20 oder 30 sind, die Sie zufriedenstellen. Also es sind vielleicht deutlich mehr. Ja.
Vielleicht kann ich dazu ergänzen, wenn Sie sich die Asylantragszahlen vom vergangenen Monat angucken, sehen Sie einen Rückgang sowohl gegenüber dem Vormonat als auch einen sehr starken Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat. Und wir sehen die Zahl der Zurückweisungen, die habe ich Ihnen ja genannt. Und darüber hinaus ist es auch ein Signal, dass sich die Migrationspolitik in Deutschland grundlegend geändert hat.
So, dann geht es jetzt weiter mit der Deutschen Bahn. Und Herr Hönigs.
Ans Verkehrsministerium, Herr Alexandrin, es gibt ja breite Kritik jetzt an der Entscheidung der Deutschen Bahn, die Familienreservierung abzuschaffen ab Sonntag. Wie steht der Bund als Eigentümer dazu?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wie Sie richtig sagen, ist es eine Entscheidung der Deutschen Bahn, die eben auch in das operative Geschäft der Deutschen Bahn fällt. Es ist eine unternehmerische Entscheidung, die das Unternehmen selbst trifft und nicht die Bundesregierung. Gleichwohl kann man wohl hinterfragen, ob es aktuell das richtige Signal ist. Dennoch bleibt es eben Aufgabe der Bahn, hier ihre Tarifpolitik selbst zu gestalten. Ich möchte aber vielleicht mit Blick auf die aktuelle Medienlage dieses Thema betreffend noch einmal einordnen wollen, ohne mir jetzt die Entscheidung der Bahn dazu eigen zu machen, dass trotz aller Kritik am Wegfall der Familienreservierung doch nicht vergessen werden sollte, dass eben die Bahn weiterhin ein sehr kinderfreundlicher Verkehrsträger bleibt. Alle Kinder bis 14 Jahren fahren in Begleitung kostenfrei, unabhängig vom Verwandtschaftsgrad, weiterhin mit der Bahn mit. Es gibt eine Jugendbahncard 25 für weit unter 10 Euro. Auch ohne Abo-Verpflichtung, junge Erwachsene bis 26 profitieren außerdem von weiteren vergünstigten Konditionen. Und gerade wenn man sich da den Vergleich mit allen anderen Verkehrsträgern anguckt, ist das weiterhin ein sehr gutes Angebot.
Aber trotzdem ist es doch ein gewaltiger Image-Schaden jetzt für die Bahn, dieses Thema. Wenn Sie jetzt sagen, es ist nicht das richtige Signal, also inwiefern wirkt denn der Bundesverkehrsminister bei der Deutschen Bahn darauf hin, dass diese Entscheidung rückgängig gemacht wird?
Ich glaube, das habe ich gerade versucht deutlich zu machen, dass die Tarifpolitik der Deutschen Bahn eine unternehmenseigene Entscheidung ist. So ist nun mal die Strukturierung und die Aufgabenaufteilung zwischen Politik und Unternehmen. Und als solche trifft die Bahn ihre Entscheidungen. Gleichwohl wird sie wohl auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Politik jetzt von verschiedensten Seiten eingeordnet hat, was sie denn wohl davon hält.
Dann bleiben wir bei der Deutschen Bahn. Herr Lechner ist dran.
Ja, Nico Fechner, DTS. Ich würde gerne die gleiche Frage ans Familienministerium stellen. Hat die Familienministerin dazu auch eine Meinung und will sie das auch einfach laufen lassen?
Also fachlich zuständig ist hier das Verkehrsministerium und ich habe den Ausführungen des Kollegen an der Stelle nichts hinzuzufügen.
So, gibt es weitere Fragen ans Familienministerium? Herr Jessen? Nee, nicht. Okay. Aber zur Bahn? Dann machen wir bei der Bahn dann nochmal weiter. Ja.
Jetzt ist die Deutsche Bahn ja nun ein Bundesunternehmen von den Besitzverhältnissen her, auch in den Aufsichtsgremien vertreten. Hat vor der Veröffentlichung der Entscheidung eine Kommunikation, eine Information seitens der Bahn mit der Bundesregierung, also namentlich dem Verkehrsministerium, stattgefunden? Oder wurden Sie von der Entscheidung sozusagen aus der kalten Küche überrascht?
Also natürlich finden permanent Abstimmungen zwischen Bund und Unternehmen statt, weil, wie Sie eben sagten, die Eigentümerstruktur so ist, wie sie ist. Und wir haben, glaube ich, auch mehrfach in jüngster Vergangenheit nochmal deutlich gemacht, dass wir uns dafür einsetzen werden, wie wir dann in Zukunft auch die Steuerungsmöglichkeiten ausgestalten werden. Aber, wie gesagt, so operative Entscheidungen müsste ich nachreichen, ob es explizit dazu eine Abstimmung gegeben hat. Ich vermute eher nicht.
Falls es sie gegeben hat, würde mich interessieren, könnte dann auch Teil der Nachrechnung sein, ob die Bundesregierung der Bahn von diesem Schritt abgeraten hat oder nicht.
Dann geht es jetzt um russisches Flüssiggas und Herr Plinski ist dran.
Ja, meine Frage richtet sich an Herrn Cornelius und das Wirtschaftsministerium. Der Stern berichtet heute, dass die EU seit Kriegsbeginn, seit dem russischen Angriff, 32,7 Milliarden Euro für russisches Flüssiggas ausgegeben hat und importiert hat. Und meine Frage wäre dazu, wie das sein kann und wie das mit den Sanktionen sich verhält und welchen Unterschied machen Sie zwischen russischem Flüssiggas, was wir importieren, und Gas, was über die Nord Stream Pipeline zum Beispiel gekommen ist. Spannend hierbei, das sind alles Zahlen des Statistischen Bundesamtes, ist auch, dass der Import in diesem ersten Quartal diesen Jahres noch deutlich gestiegen ist im Vergleich zum vergangenen Jahr. Also der Trend sozusagen geht nicht runter, sondern eher hoch. Vielleicht können Sie das noch mal kurz einschätzen.
Ich kenne den Bericht nicht und ich zweifle, dass die EU Flüssiggas kauft. Also meinen Sie die Institutionen oder einzelne Staaten oder?
Also einzelne Staaten der EU, ja.
Müssten Sie wahrscheinlich aufsplittern. Also Deutschland ist das sicherlich nicht darunter.
Trotzdem gibt es ja eine Gesamtverantwortung, also wenn man sich sozusagen als EU dazu entscheidet.
Das ist aber jetzt auch keine Neuigkeit, dass einzelne Staaten Flüssiggas beziehen.
Können Sie denn ausschließen, dass Deutschland kein russisches Flüssiggas hier bei uns importiert?
Ich will das Wirtschaftsministerium.
Ja, Frau Einhorn, wollen Sie ergänzen?
Genau, also ich kann da gerne ergänzen, aber im Grunde ist es tatsächlich so, dass es jetzt keinen neuen Stand gibt. Es gibt ja ein geltendes Sanktionenregime, an das wir uns halten. In Deutschland ist es so, dass nicht wir die Energieversorgung, sozusagen die Energieträger einkaufen, sondern das machen die Unternehmen. In Deutschland landet kein russisches Gas an, nach Auskunft der Betreiber der LNG-Terminals auch kein russisches LNG. Insofern ist es so, wie der Regierungssprecher gesagt hat, dass dies Deutschland nicht betrifft und dass es weiterhin LNG gibt, zum Beispiel, was aus Russland in Europa anlandet, ist, wie gesagt, eben keine neue Nachricht. Aber natürlich ist ganz klar, und das ist von Anfang an, seit Beginn des Krieges, unsere Haltung, dass wir uns so schnell wie möglich und so vollständig wie möglich unabhängig machen wollen von russischen Energieträgern. In Deutschland ist das in kurzer Zeit eben dann auch gelungen und auf EU-Ebene wird weiter daran gearbeitet.
Herr Steiner dazu?
Ja, Frau Einhorn, wir hatten das auch schon mal hier als Thema. Deswegen möchte ich gerne fragen, ob sich daran was geändert hat, dass unter anderem die SEFE als bundeseigene Gasbeschaffung sozusagen, also als Gasbeschaffer, über Dünkirchen zum Beispiel russisches LNG importiert. Und zwar auch für den deutschen Bedarf. Also indirekt ist der deutsche Staat durchaus dabei, LNG zu importieren. Hat sich daran etwas geändert innerhalb der vergangenen Monate? Ich glaube, seit März, als wir das zuletzt diskutiert haben?
Also nachdem wir das Thema einmal hatten, hat auch mein Kollege, ich glaube Stefan Hauf, ich weiß es jetzt aber nicht mehr, hierzu auch ausgeführt, dass es da, dass der Grund dort ist, dass es einen Vertrag gibt, der SEFE, einen Altvertrag, der sozusagen besagt, dieses Gas wurde damals beauftragt, bestellt, entweder man nimmt das jetzt und bezahlt oder man nimmt es nicht und bezahlt trotzdem. Sprich, wenn man sich für die zweite Variante entscheiden würde, dann würden wir das Gas nicht nehmen, beziehungsweise die SEFE es nicht nehmen, trotzdem bezahlen und Russland könnte das Gas dann ein zweites Mal verkaufen. Insofern ist das dort die Lage. Das sind Altverträge, die so aufgestellt sind, wie sie aufgestellt sind. Und das ist dort der Grund und die Lage.
Aber das heißt, Deutschland bezieht weiterhin russisches LNG.
Das ist die SEFE, also die muss sich dazu äußern. Und das sind Altverträge, die das Unternehmen geschlossen hat. Das landet auch nicht in Deutschland an. Und da müssen sie sich an das Unternehmen wenden. Aber der Kontext ist eben der, dass man es sowieso bezahlen muss, egal ob man es nimmt oder nicht. Und dass ein doppelter Verkauf noch mehr Geld in die Kriegskassen spülen würde als ein einfacher.
Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo. Ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
So, dann habe ich jetzt noch ein offenes Thema und es geht um das Kompaktverbot und das macht Herr Fechner.
Genau, vielen Dank. Eine Frage dazu ans Innenministerium. Der Anwalt des Innenministeriums schien jetzt bei der mündlichen Verhandlung in Leipzig nicht besonders motiviert. Inwiefern steht der Minister überhaupt hinter der Verbotsentscheidung seiner Vorgängerin?
Es ist ein laufendes Verfahren und zu laufenden Verfahren äußern wir uns grundsätzlich nicht. Deswegen kann ich mich zu dem Verfahren hier nicht äußern von dieser Stelle aus.
Es ist jetzt gar nicht unbedingt eine Frage zu dem Verfahren, sondern einfach nur die Haltung des Ministers, wie er dazu steht.
Wie gesagt, zu laufenden Verfahren äußere ich mich nicht.
Herr Steiner?
Ja, es geht ja nicht ums laufende Verfahren, sondern es geht ja um den Verbotsbescheid als solchen, der ja vom Innenminister kommt. Gibt es Pläne, diesen Verbotsbescheid aufzuheben oder hat er das schon gemacht? Dann würde das Verfahren ja hinfällig werden.
Das Verfahren ist nicht hinfällig, es läuft. Vielleicht auch nochmal, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vorhin klar geworden ist, als es um die Grenzkontrollen ging. Also der Bundesinnenminister hat ja angekündigt, dass wir im Rahmen des Gerichtsverfahrens eine ausführlichere Begründung liefern werden. Also das ist angekündigt von unserer Seite. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob es deutlich geworden ist vorhin und darauf verweise ich gerne.
Dann hat der Cornelius noch eine Nachreichung. Da springen wir nochmal thematisch an den Anfang.
Eine kurze Information, weil ich es vorhin angedeutet habe, zu Iran und den Luftschlägen, die E3 Regierungschefs und Staatschefs Frankreich, Großbritannien und Deutschland werden jetzt in diesen Minuten ein Telefonat dazu führen. Das hatte ich ja schon angedeutet, dass daran gearbeitet wird. Das findet nun statt.
Frau Handel dazu?
Ja, gern dazu. Herr Wagner, gibt es auch schon ein Update zu Herrn Wadefuhl, was er heute noch machen wird? Die Lage ist ja dynamisch.
Nein, noch kein Update, was ich Ihnen bieten kann, aber ich kann versprechen, es kommt heute noch ein Update.
So, dann, soweit ich das sehe, sind wir durch mit allen Fragen und ich hoffe, es wurde alles beantwortet. Und dann bedanke ich mich für Ihr aller Kommen und wünsche noch einen schönen Tag und ein hoffentlich angenehmes Wochenende. Super.